Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Corbinian Frenzel. Live aus Weimar.
Glauben wir noch an die Zukunft oder haben wir vor allem Angst und Bedenken? Mit dieser Frage begrüßen wir Sie vom Kultursymposium des Goethe-Institutes live aus Weimar. An meiner Seite heute der Leiter der Zukunftsforschung von Volkswagen, Wolfgang Müller-Pietraler. Schönen guten Tag.
Schönen guten Tag.
Ich hätte jetzt gedacht, Sie haben möglicherweise eine Glaskugel dabei, aber ich sehe, Sie haben einen Notizblock, einen richtig altmodischen Notizblock und Kugelschreiber.
Ja, Notizblock ist immer ganz gut, wenn man ein paar Gedanken schnell zu Papier bringen kann. Wir haben keine Glaskugel, sondern wir recherchieren, wir analysieren. Wir machen Hausaufgaben in Sachen Zukunft und das ist auch richtig so.
Wahrscheinlich brauchen wir auch gar nicht unbedingt eine Glaskugel, zumindest wenn es um Stereotype gibt. Da gibt es das Bild der zukunftsängstlichen Deutschen, dann die Technikbegeisterten auf den anderen Seiten der großen Meere in Asien, in den Vereinigten Staaten. All das Aspekte bei dieser besonderen Ausgabe von Studio 9. Seien Sie herzlich willkommen hier live in Weimar und natürlich am Radio. Sie hören Deutschlandfunk Kultur live aus Weimar vom Kultursymposium des Goethe-Institutes. Wir reden über Zukunft und sind in einer Kulisse der industriellen Vergangenheit, das ehemalige E-Werk aus einer Zeit, als man Zukunft noch mit rotem Backstein und Stahl gebaut hat. Wolfgang Müller-Pietraler ist an meiner Seite, Leiter der Zukunftsforschung bei Volkswagen. Und das muss ich jetzt dazu sagen, das war wirklich nicht abgesprochen mit dem Kanzleramt, aber wir haben eine wunderbare Vorlage von Bundeskanzlerin Merkel bekommen für die heutige Sendung, die nämlich gestern vor 200 Schülern Folgendes gesagt hat: Ich glaube, dass im Augenblick uns etwas fehlt und daran müssen wir arbeiten, dass wir nicht positiv genug in die Zukunft schauen. Herr Müller-Pietraler, ist das so?
Sie hat absolut recht, weil erst positive Zukunftsvisionen führen dazu, dass die Menschen was Begehrenswertes machen. Und wenn das Bild nicht positiv ist, dann werden wir uns nicht danach richten. Also wir brauchen so eine positive Zukunft, eine Vision, die erstrebenswert ist. Wir haben dazu auch einen Versuch gemacht. Wir haben 100 Studenten an der Uni Hamburg positive und negative Science-Fiction-Filme gezeigt und haben anschließend mal ein Logo eingeblendet. Das war zufälligerweise unser eigenes. Und was dabei rauskam, war wirklich erstaunlich, nämlich in der positiven Zukunftswelt waren die Menschen sehr aufgeschlossen. Es fielen viel ein, was Volkswagen noch machen könnte. Neue Mobilitätsservices. Viele Dinge, an die wir gar nicht gedacht haben, deutlich mehr als das Auto. In dem Moment allerdings, wo negative Zukunftsbilder die Grundlage waren, fielen die Ideen zurück auf Vergangenes, auf sichere Themen. Und das hat uns deutlich aufgezeigt, wir brauchen eine positive Vision für die Zukunft.
Okay, aber das würde ja erstmal heißen, das ist vor allem eine Geschichte oder eine Frage der Erzählung, eine Frage der Verkaufe. Da könnte man jetzt natürlich auch bei jemandem sagen, Volkswagen, wie auch die Kanzlerin seit 13 Jahren im Amt, wenn das so ist, wie viel hat sie eigentlich damit zu tun? Oder insgesamt die gesellschaftlichen Verhältnisse? Warum ist das so, dass dieses Positivbild es offenbar sehr viel schwerer hat?
Nun, für ein positives Bild braucht man vor allen Dingen eine Vision. Man muss vor allen Dingen auch Wege aufzeigen, die begehbar sind. Man muss die Technologie kennen. Wir müssen wissen, wie die Gesellschaft voraussichtlich darauf reagieren wird. Wir müssen politische Fragestellungen beantworten im Hinblick auf die Akzeptanz in den unterschiedlichen Regionen einer neuen Technologie. Also es ist relativ komplex, so eine Vision irgendwie abzubilden. Und wir arbeiten leider immer noch häufig eigentlich in der Gesellschaft in Silos. Entscheidend ist für die Zukunft, dass wir mehr zusammenarbeiten, dass Kultur, Technik zusammenkommt.
Silos, Sie meinen, also jeder guckt auf seinen eigenen kleinen Bereich, da gucken Ingenieure, wie rollen die Motoren und Kulturmenschen schauen, wie sieht das Theater von morgen aus, werden wir noch drüber sprechen. Aber eigentlich müssen sie miteinander reden.
Ich glaube, das war bisher schon oft so. Und wir sind aber gerade dabei, dieses Bild eigentlich der Zukunft irgendwie aufzubrechen, mehr durch Partizipation, durch Gemeinschaft, durch Zusammenführung unterschiedlicher Perspektiven neue Wege für die Zukunft aufzuzeigen.
Die Route wird neu berechnet, das ist das Motto dieser Tagung des Goethe-Institutes in Weimar. Deutschlandfunk Kultur ist der Medienpartner. Das macht man ja nur, die Route neu berechnen, wenn die alte nicht mehr funktioniert. Wir haben uns verfahren, könnte man fragen. Das hat mein Kollege heute Morgen im Deutschlandfunk Kultur getan, als er mit Johannes Ebert, dem Generalsekretär des Goethe-Institutes, gesprochen hat. Und das war seine Antwort.
Wir Menschen müssen auch die Dinge in die Hand nehmen und uns aktiv zeigen. und eben überlegen, wie gehen wir mit den Herausforderungen um und welche Antworten haben wir. Und ich glaube nicht, dass man auf einem falschen Weg ist, aber es gibt eben unterschiedliche Wege. Und da muss man einfach sagen, welche Wege gehen wir? Vielleicht müssen wir auch akzeptieren, dass es gar nicht einen richtigen Weg gibt, sondern dass es ganz viele Wege gibt. Das wird jetzt in den nächsten Tagen diskutiert.
Sagt Johannes Ebert als Versprechen für diese Tagung. Aber apropos Versprechen, ist vielleicht das Problem daran, Herr Ebert hat sich jetzt gerade relativ offen geäußert, Sie haben das auch relativ offen geäußert, wie man es machen müsste, ist nicht der zentrale Punkt, man muss die Hoffnung haben, dass die Zukunft besser wird, damit man sich darauf freut?
Nun, allein mit der Hoffnung wird es nicht funktionieren. Wir brauchen, glaube ich, dieses Gefühl von vielleicht auch Angst, um eine bestimmte Aufmerksamkeit den Themen zu widmen. Erst wenn das da ist, werden wir wach und reagieren dann entsprechend irgendwie auf die Themen verantwortungsvoll. Und wenn wir allerdings wirklich Menschen mitnehmen wollen, dann reicht eigentlich die Angst nicht aus. Dann müssen wir diese Lösungen wie aufzeigen und diese Lösung vor allen Dingen heute im Konsens, partizipativ mit anderen irgendwie auch abstimmen, weil unsere Lösung bedeutet nicht, dass es die Lösung der anderen ist. Wir sehen im Moment eigentlich, welche unterschiedlichen Positionen zwischen Europa, den USA, China liegen, eben auch im Technikverständnis. Und die Wissenschaft alleine wird es nicht richten, weil wenn das so gewesen wäre, dann hätte die Politik längst schon mal Klimawandel frühzeitig gehandelt. Mhm. Die Wissenschaft wusste das schon seit 20, 30 Jahren.
Und die Automobilkonzerne, seit wann wussten die das?
Auch schon vielleicht ein bisschen länger. Aber auch wir haben eine Weile gebraucht, um wirklich zu fühlen, was jetzt passiert. Und gerade die Reaktion der Gesellschaft, auch die zunehmend sich erhärtenden Erkenntnisse haben dann dazu geführt, dass auch die Automobilindustrie jetzt einen konsequenten Wechsel vorantreibt. Und ich hoffe, dass es jetzt wirklich so weitergeht.
Sie leiten die Zukunftsforschung bei Volkswagen. Gab es denn da auch schon mal den Moment, dass Sie dann beim Vorstand saßen und gesagt haben, liebe Kollegen und liebe Kollegin, ich glaube, es ist eine Frau dabei, ne? Ich muss Ihnen was sagen, Autos bauen hat keine Zukunft.
Ich glaube nicht, dass es darum geht, dass wir in Zukunft keine Autos brauchen. Wir werden Autos brauchen, weil die ganzen Infrastrukturen nach wie vor auch für Autos gebaut worden sind und dieser Wechsel nicht von heute auf morgen passieren wird. Es ist auch eher eine Frage, welche Autos wir in Zukunft fahren werden, wie sie betrieben werden, mit welchen Antriebstechnologie, werden sie autonom fahren oder nicht. Und vor allen Dingen, wie funktioniert eigentlich die Mobilität in dem Sinne, dass für den Kunden ankommt, es funktioniert wie am Schnürchen. Also auch der Wechsel zwischen der öffentlichen Nahverkehr, den Autos, dem Fahrrad, dem Bike, das muss irgendwie alles wesentlich fließender funktionieren. Erst dann kommt die Mobilität auch in Zukunft an.
Deutschlandfunk Kultur live aus Weimar. Interessant hier die Kulisse Stadt der deutschen Klassik, auch aktuell zu feiern, 100 Jahre Bauhaus. Wir sind ganz gut im Feiern des Vergangenen, aber warum macht uns der Blick nach vorne ganz häufig so weltschmerzig? Unsere Zukunftsdebatte heute live aus Weimar vom Kultursymposium des Goethe-Institutes. Deutschlandfunk Kultur ist Medienpartner. Wolfgang Müller-Pietralla ist unser Gast heute, Zukunftsforscher bei Volkswagen. Und dazugekommen ist die Künstlerin Lotte Meret-Effinger. Schönen guten Tag.
Guten Tag.
Sie sind einigermaßen frisch zurück aus einer anderen Welt, aus China. Da waren Sie mit einem Stipendium, daraus ist ein Projekt erwachsen, Data Fiction. Das müssen Sie uns gleich genauer erklären. Aber erstmal die Frage, wie zukunftsbegeistert, wie technikbegeistert haben Sie China erlebt?
Da gibt es natürlich, also sozusagen, für mich war die Erfahrung mit dem Telefon zu zahlen eine sehr neue Erfahrung und ich bin auch explizit dahin gefahren, weil ich mich mit dem Social Credit System beschäftigen wollte. Was ich auffällig fand, war der Unterschied zu sehen, wie explosiv das besprochen wird hier in Europa und wie eigentlich in China das sozusagen gar nicht präsent ist.
Das heißt, wir diskutieren unglaublich viel drüber, aber müssen immer noch Bargeld rausholen, während die Chinesen quasi keine Debatte haben, aber einfach machen.
So nicht. Also ich würde sagen, dass es in Europa nicht nur darüber geredet wird, sondern es wird auch teilweise extrem viel aufgeladen damit. Es wird teilweise auch Sachen behauptet, die gar nicht in der Realität existieren. Das Social Credit System ist nicht ein System, was jetzt schon existiert, sondern es ist ein Pilotprogramm, was mit einzelnen Firmen zusammenarbeitet, wie Tencent, die dann Apps haben wie WeChat. Das ist vergleichbar mit WhatsApp. Oder anderen Firmen wie Ant Financial Group, die zum Beispiel sowas wie Alipay haben, das ist vergleichbar mit Amazon. Das sind alles Programme oder Apps, die wir eigentlich auch im Westen haben. Mhm. Natürlich arbeiten die mit dem Government zusammen, Aber die Diskussion, die hier geführt wird, ist natürlich nicht so präsent wie in China, kritisch über das Government öffentlich zu reden. Aber gleichzeitig, inwiefern finden eigentlich öffentliche Diskussionen über WhatsApp und Amazon und über unsere Datenfreigabe eigentlich auch, also so aufgeladen findet das nie statt. Das ist so ein bisschen wie so eine Projektion zu dem Drohnen außen. Mhm. Das ist fast wie so
eine Ersatzdebatte.
Wir gucken lieber auf China.
Dieses Sozialkreditsystem, Social Credit System, das Sie angesprochen haben, das auch Gegenstand dann Ihres Kunstprojektes wurde, müssen Sie gleich nochmal ein, zwei erklärende Worte sagen. Herr Müller-Pietraler, Ihr Konzern Volkswagen war ja einer der ganz frühen Konzerne, die in China aktiv waren, schon seit den 80er Jahren, im Prinzip seit der wirtschaftlichen Öffnung des Landes.
Richtig, ja.
Wie ist das denn für Sie und für Ihre Manager, wenn Sie da hinfahren? Ist das immer so eine Art Erholungsurlaub, weil man da denkt, wow, hier ist, das ist das Land der unbegrenzten Möglichkeiten, das neue Land der unbegrenzten Möglichkeiten?
Und es ist nicht das Land der unbegrenzten Möglichkeiten, aber die digitale Begeisterung ist in China völlig anders ausgeprägt, als wir das hier in Europa wahrnehmen können. Wir haben in den letzten Jahren dazu Studien durchgeführt und haben festgestellt, dass das Thema Digital Life, also digitales Leben, dort verbunden wird irgendwie mit Fortschritt. Also da ist schon eine gewisse Euphorie da, gepaart mit Nationalstolz, auch mit Zielen, die die Regierung gesetzt hat, nämlich China zu einem digitalen Land und so auch der digitalen Führerschaft eigentlich weltweit irgendwo zu bringen. Mhm. Während digitales Unbehagen beispielsweise praktisch auf von 39 Werten, die wir gemessen haben, auf dem letzten Platz liegt.
Und das, obwohl es eben dieses Sozialkreditsystem gibt, das vielleicht kurz zur Erklärung, also ein System, das gerade noch im Aufbau befindlich ist, wo im Prinzip ja Verhalten von Menschen erfasst wird und positiv oder auch negativ sanktioniert wird. Ne?
So ganz explizit, so kann man das nicht sagen. Also es ist im Prinzip, ja, es soll sozusagen in einem Jahr, also sollen sozusagen verschiedene Apps zusammenwirken, dass man dann eine Nummer oder eine Zahl hat, aber das ist in dem Sinne, weiß man noch gar nicht, wie das umgesetzt wird. Man weiß auch noch nicht genau, wie das überhaupt das Government diese ganzen Daten zusammentragen
kann. Also die Regierung.
Ja, genau.
Mhm. Ja. Aber die Grundidee ist ja schon im Prinzip das, was wir aus Europa in dystopischer Literatur Big Brothers Watching You seit 70 Jahren als Schreckensgespenst haben. Also das ist im Prinzip aufgrund all der digitalen Spuren, die wir hinterlassen, eine Art Bewertungssystem gibt.
Aber wir reden ja auch nicht darüber, dass zum Beispiel die Cookies, die wir seit den 90ern an unseren Daten auch gesammelt werden, von jeder Webseite und unser Verhalten ja letztendlich auch schon irgendwo festgehalten worden ist. Also ich meine, es ist auch erstaunlich, wie wenig wir eigentlich darüber reden, was für das, also was
haben, bei uns haben Sie passiert? Den Eindruck, dass wir wenig darüber reden? Ich habe den Eindruck, dass diese Debatte relativ groß ist, wenn ich Ihnen auch recht geben würde, was es letztendlich im Bereich der Konsequenzen mit sich bringt, nämlich vielleicht nicht so viel.
Die Konsequenzen sind letztendlich, dass wir auf Webseiten gehen und eigentlich letztendlich in jeder Sekunde dem zustimmen. Also so, dass wir uns noch nicht mal mit den AGBs beschäftigen, dass wir nicht darüber nachdenken, wie wir die junge Generation ausbilden, sich damit zu konfrontieren, sondern stattdessen reden wir darüber, irgendwie, wie es in fernen Ländern ist. Und wie, also es ist einfach ein bisschen wie so eine
Methode. Möglicherweise ist doch der Unterschied, dass es da wirklich ein staatlich oktroyiertes System ist durch die Regierung, wohingegen wir im Prinzip so in einer Art ökonomischer, so ein Gesamtpaket ist, wo ein bisschen Amazon uns ausguckt und ein bisschen andere.
Herr Müller-Pietraler. In China steht der gesellschaftliche Nutzen im Vordergrund. Also das Individuum ist bereit, für den gesellschaftlichen Nutzen durchaus auch einige seiner privaten Rechte irgendwie aufzugeben. Da haben wir in Europa eine andere Kultur, eine andere Historie. Hier steht das Individuum viel, viel stärker im Mittelpunkt. Und daher glaube ich irgendwie auch zu Recht, dass wir uns schon Gedanken machen müssen, auch hier in Europa, wie wir auf der einen Seite einen Beitrag als Individuum für den gesellschaftlichen Nutzen leisten, aber dennoch eigentlich bei einer Maximierung unserer individuellen Freiheit.
Sie haben mit vielen Menschen Kontakt gehabt für dieses Kunstprojekt. Gab es denn da sowas wie Unmut darüber und Unwohlsein mit diesen Formen der Überwachung?
Natürlich gibt es eine persönlichen Kritiken, aber es gibt diese Studie von Genia Koska, die relativ interessant ist, weil sie natürlich auch aufweist, dass zum Beispiel es ein extremer Unterschied ist zwischen ländlicher Bevölkerung und städtischer Bevölkerung. Also dass zum Beispiel städtische Bevölkerung, vor allem die liberalen junge Generation, dem sehr offen gegenüber ist, aber auch weil sie davon am meisten profitieren. Wenn man jetzt aber zum Beispiel nach Europa guckt, klar, natürlich Uber ist jetzt nicht umgesetzt in Deutschland, aber in allen vielen anderen Ländern und wir setzen das auch um und wir fragen uns auch nicht, inwiefern die Fahrer versichert sind. Da sorgen wir uns eigentlich auch nicht um die individuelle Sorge.
Deutschlandfunk Kultur stellt hier heute die Frage, Technik-Euphorie versus Zukunftsangst. Wovon hängt es ab, ob wir eher Chancen oder Risiken sehen? Je mehr Blickwinkel, desto besser die Antworten. Zukunftsforscher Wolfgang Müller-Pietralla ist weiter an meiner Seite, die Künstlerin Lotte Merit-Effinger und mit auf der Bühne im E-Werk in Weimar Arndt Röskens, Leiter der Programmarbeit des Goethe-Institutes in Seoul, Südkorea. Schönen guten Tag.
Schönen guten Tag, Herr Franze.
Gibt es diese asiatische Zukunftsbereisterung, wir haben ja gerade schon so ein paar Kratzer in dieses Bild reingemalt, in der demokratischen Variante, also in gewisser Weise das Gegenbild zu China?
Also ich weiß nicht, ob man solche Dichotomien unbedingt aufmachen sollte mit China, Korea, Deutschland. Also es gibt auf jeden Fall eine Technikbegeisterung in Südkorea. Und ich denke, was man auch sagen kann im Vergleich zu Europa, sind weniger Berührungsängste vorhanden, was den Einsatz oder die Nutzung von neuen Technologien angeht. Allerdings würde ich nicht übereinstimmen, dass es weniger kritische Auseinandersetzungen gibt mit der Technologie. Die Auseinandersetzungen werden wahrscheinlich etwas anders geführt. Also es wird in den Medien weniger polarisierend, glaube ich, berichtet. Das kann man schon sagen. Aber ich bin mir nicht sicher, ob man sagen kann, dass es weniger Auseinandersetzungen gibt und dass die Auseinandersetzung weniger kritisch ist. Mhm. Zumal Südkorea, und das ist natürlich dann doch der große Unterschied zu China, natürlich eine sehr lebendige Zivilgesellschaft hat, die sich natürlich auch stark artikuliert und auch lautstark artikuliert.
Aber Sie sagen dennoch, es gibt weniger Berührungsängste. Hätten Sie eine Vermutung, woher das kommt? Wie sich das erklären lässt?
Also ich denke, ein großer Unterschied, den man ausmachen kann mit Europa, speziell in Deutschland und wahrscheinlich ostasiatischen Ländern im Allgemeinen, ist, dass natürlich das politische Framing ein bisschen anders ist in Ostasien. Das heißt, die Narrative, die um die Hochtechnologie, um die neue Technologien aufgebaut werden, die sind positiver besetzt, sie werden schneller besetzt von der Politik. Sie werden im Falle von China, ist es so, mit Versprechen von Wohlstand, ökonomischem Wohlstand, ökonomischem Fortkommen des Individuums verbunden und sind deshalb natürlich stärker präsent und auch positiver besetzt, während in Deutschland natürlich durchaus auch kritische Diskurse immer mitspielen. Am Ende das Individuum, der Einzelne, die Einzelne in der Gesellschaft, die dann die Technologie nutzen, die Geräte kaufen. Ich bin mir nicht sicher, ob da weniger Technologiebegeisterung in Deutschland da ist als in Südkorea, weil alle nutzen dieselben Apps, dieselben Smartphones, warten alle aufs autonome Auto. Also da bin ich mir nicht sicher, ob man das so streng trennen kann. Mhm.
Ich meine, es ist auch interessant, die meisten haben ja iPhones oder benutzen Macs. Also wir arbeiten mit Oberflächen, die eigentlich immer mehr verschleiern, was dahinter passiert. Also wir verstehen überhaupt nicht mehr, was unsere Telefone machen. Wir verstehen nicht mehr unsere Hardware oder die Software sozusagen. Diese Interfaces werden immer glitschiger und immer distanzierter von den Prozessen, die eigentlich stattfinden. Und ich finde es eigentlich wichtig, sich zu fragen, wie können wir diese Techniken besser nutzen und wie können wir eigentlich uns auch gegenseitig besser erklären, diese Techniken auch beizubringen und auch jüngeren Generationen.
Mhm. Aber ist das, genau, Sie sagen jüngere Generation, ist das eine Generationenfrage? Herr Müller-Pietralla?
Ich glaube nicht, dass es eine Generationsfrage ist. Wir stellen fest, dass gerade was die Kommunikationstechnologien anbetrifft, die Babyboomer ganz schön auf dem Nachhol- oder sogar Überholkurs sind. Ne? Die sind jetzt alle nicht mal bei Facebook, sondern es ist völlig normal geworden in der Gesellschaft, dass junge und auch ältere Menschen sich heute digital verständigen. Was allerdings insbesondere für die Generation Alpha, ne, das ist die Generation, die nach 2010 geboren worden ist, dass sie keinen großen Unterschied mehr machen zwischen der virtuellen und der realen Welt. Für die ist eigentlich die digitale Welt, die virtuelle Welt, die reale Welt ein normaler Alltag geworden. Sie werden das entsprechend irgendwie auch nutzen und sie werden daher bereit sein, in einem normalen Umgang wie wir mit Technologie der Zukunft umzugehen und auch die weiter voranzutreiben, weil sie den Sinn und Zweck auch erkennen.
Ja, es gibt ja so eine neue Mode, zumindest in Deutschland, Robert Habeck war der Vorreiter, die Social-Media-Abstinenz, dass man das auch bewusst zelebriert und sagt, ich begebe mich gar nicht in diese Welten. Mal gucken, wie lange er das durchhält. Aber die Frage ist ja schon, ist das möglicherweise eine neue Avantgarde oder ist das jetzt eigentlich nur eine Variante des Kulturpessimismus?
Also ich bin mir nicht sicher, wenn man Facebook verlässt, ob man damit auch die Gefahren der digitalen Welt verlässt und der neuen technologischen Entwicklung. Das sind natürlich immer schöne medienwirksame Ankündigungen, die auch ein bestimmtes Narrativ dann füttern, was wir ja auch dann gerne immer wieder bedienen. Das ist nämlich das Narrativ, dass wir uns sehr kritisch auseinandersetzen, dass wir, anders als die Chinesen bei dem Social Credit System, natürlich alles sehr kritisch hinterfragen. Aber ich bin mir nicht sicher, ob das wirklich so viel ändert, wenn man diese sehr medienwirksamen, öffentlichkeitswirksamen Aktionen einfach durchführt.
Ich glaube, dass die jungen Leute vor allen Dingen in Zukunft den Zweck der Technologie, den Wert der Technologie im Mittelpunkt stellen. Technologie hat an sich keinen Wert, es sei denn irgendwie, sie erfährt einen Wert, den die Menschen ihnen übergeben. Ich kann heute die Zeit eigentlich mit einer 10-Euro-Uhr messen und andere Leute kaufen sich eine Uhr für mehrere tausend Euro. Es geht gar nicht um die Zeit, es geht um die Wertschätzung. Und so wie wir zunehmend mehr junge Leute sehen, die einfach sagen, ich brauche kein Auto, ich möchte lieber den Mobilitätsservice irgendwie haben, gibt es viel, viel mehr Leute, die in Zukunft sagen, die Technik interessiert mich nicht, ich möchte wissen eigentlich, was gibt die Technik mir, wie weit kann ich dazu befähigt werden, mit anderen Menschen besseren Kontakt zu pflegen, meinen Alltag besser zu gestalten. Diese simplen, normalen Fragen werden in Zukunft wesentlich bedeutender. Mhm.
Deutschlandfunk Kultur live aus Weimar, aus der Stadt, in der Goethe und Schiller aus jeder Ritze grüßen. Wahrscheinlich die beste Kulisse, um jetzt zu fragen, Digitalisierung in Kunst und Kultur, wozu eigentlich? Arndt Röskens ist Leiter der Programmarbeit des Goethe-Institutes in der südkoreanischen Hauptstadt Seoul. Herr Röskens, Sie haben dazu gearbeitet, über die Kontinente hinweg. Haben Sie Beispiele?
Ja, wir haben gerade ein ganz aktuelles Beispiel. Hier in Weimar sind wir mit einer Besuchergruppe mit ostasiatischen Theatermachern und kreativ Arbeitenden aus den performativen Künsten, die sich genau mit diesem Thema beschäftigen. Und zwar ist Theater ein sehr gutes Beispiel dafür, weil Theater, wie wir es uns in seiner Essenz vorstellen, ist natürlich direkte Kontakt zwischen Menschen, Menschen auf der Bühne, Menschen im Publikum. Die Smartphones werden ausgestellt, das Licht geht aus, man schaut sich das Stück auf der Bühne an. Und es ist fast wie eine Insel, eine analoge Insel in einer digitalen, zunehmend digitalisierten Welt. Und da stellt sich natürlich die Frage, jetzt nicht vom Goethe-Institut, sondern von den Theatermachern selber, was bedeutet dann Theater, was bedeutet die Bühne der Zukunft in dieser Welt?
Gibt es schon Antworten auf diese Frage?
Ja, das Schöne an Kunst und Kultur ist ja, dass es keine Antworten geben muss, sondern dass es Fragen stellen darf, Sachen in Frage stellen darf und hinterfragen darf, ohne dem Zwang zu unterliegen, jetzt eine Antwort und eine stimmige Theorie abliefern zu müssen, wie es in der Wissenschaft der
Fall ist. Sie haben zum Beispiel, ich habe gesehen in Ihrem Programm, Meet Romeo, Meet Juliet Shakespeare digital. Das ist so ein Stichwort, das ich gelesen habe. Wie muss ich mir das vorstellen?
Genau, also es gibt mittlerweile relativ viele unabhängig arbeitende Theatergruppen, aber auch zunehmend Stadttheater in Deutschland, die sich mit diesem Thema beschäftigen. Und das Interessante ist, dass sie sich alle aus ganz unterschiedlichen Perspektiven, mit ganz unterschiedlichen Herangehensweisen damit beschäftigen. Was Sie gerade zitiert haben, ist von der Gruppe Cyberräuber. Und da gibt es gerade ein ganz aktuelles Beispiel am Badischen Staatstheater in Karlsruhe, wo sie den Freischütz als VR, als immersives Erlebnis... als Virtual Reality Erlebnis inszeniert haben. Aber es gibt auch andere Ansätze. Zum Beispiel haben wir bei dem Künstlichen Intelligenz- und Theaterfestival in den Münchner Kammerspielen ein Stück gesehen, wo es um Big Data ging. Es ging darum, um Algorithmen, wie bestimmen Algorithmen unser Leben. Und das war auch ein interaktives Stück und es wurde nicht ein Stück Technologie eingesetzt. Also es gibt ganz viele Herangehensweisen, über diese Themen zu reflektieren.
Lotte Merit Effinger, Ihr Projekt über das soziale Kreditsystem in China ist ja auch eines, das letztendlich die klassischen alten analogen Möglichkeiten der Kunst weit überschreitet.
Ja, es ist ein Videogame, was wir entwickelt haben und auch hier in Weimar ausstellen als Installation.
Können Sie mal beschreiben? Also man spielt da? Also
man spielt es, man begegnet aber auch natürlich dem Spiel erstmal räumlich, indem wir sozusagen PC selber gebaut haben und auch den Hardware-Stick modifiziert haben. Und man sozusagen navigiert als Data von Servercentern zum Servercenter und dann erreicht man verschiedene Podcasts. Diese Podcasts sind teilweise persönliche Geschichten, die ich geschrieben habe, weil ich auch fand, dass es oft in diesen technokratischen oder technischen Sprachen oft so eine Hierarchie gibt, auch dass es fast wie wirkt, als ob Leute sich noch dümmer fühlen, wenn sie versuchen, sich damit zu beschäftigen, weswegen es mir ein Anliegen war, das auch emotional persönlich zu schreiben. Dann gibt es Interview-Sektionen, unter anderem mit der Autorin Agnieszka Roguski, die über die Selbstpräsentation, wie wir uns eigentlich auch selbst regulieren und selbst präsentieren und öffentlich machen im Internet auf sozusagen eigentlichen Firmen, privaten Firmenseiten und das als öffentlichen Marktplatz aber wahrnehmen. Und dann gibt es noch den Wissenschaftler David Rudolph, der gerade künstliche Intelligenz mit Bewusstsein entwickelt. Mhm. Und das sind alles sozusagen so einzelne Passagen, die man dann als Collage in diesem Spiel begegnen kann.
Und indem man sich auch nicht verliert. Ich frage das gerade vor
natürlich,
dem Hintergrund.
Natürlich, verliert man sich ja. Es gibt auch Spam-E-Mails, also Spam übersetzt, denen man dann begegnen kann. Okay. Also sozusagen vielleicht Fehlinformationen oder vielleicht zu viel Informationen.
Aber das ist ja vielleicht gerade das Interessante, warum es auch diese mangelnde Zukunftsbegeisterung dann manchmal gibt bei Menschen, die sagen, wow, das ist so eine überfordernde Welt, eine, die mich ständig fordert. Deswegen möglicherweise auch der analoge Rückzugsraum Theater, 2 Stunden lang diese Geräte aus. Herr Müller-Pietraller, Sie heben die Hand abwehrend.
Ja, nicht unbedingt abwehrend, aber ich denke, dass gerade auch KI eine Aufgabe erfüllen könnte, nämlich als empathischer Assistent, ne, den Menschen im Alltag zu unterstützen. Das kann durchaus auch während des Fahrens sein. Wir haben da mit der Karajan-Stiftung ein gemeinsames Projekt gemacht, wo wir überlegt haben, inwieweit kann Automobilität und Musik mit künstlicher Intelligenz ein neues Thema mit ergeben. Ne?
Okay. Und, also dass so Stimmungen gespürt werden, wenn der Fahrer nervös ist, dass man hier so ein bisschen
absolut Klassik reinfällt. Absolut. Inwieweit können wir beispielsweise den Fahrer oder die Insassen irgendwie unterhalten? Inwieweit können wir die virtuelle Welt und die reale Welt so zusammenführen, dass sie spannend auf der einen Seite auch unterhaltsam zugleich wird und aber auch eine Funktion irgendwie hat, nämlich die Fahrer und die Insassen zu unterhalten, aber auch teilweise irgendwie auch zu beruhigen.
Aber ist das nicht auch der Moment des großen Kontrollverlustes, all das, was Sie jetzt gerade auch beschrieben haben, woran Sie ganz konkret arbeiten bei Volkswagen, dass man natürlich wunderbar unterhalten und auch betreut ist, aber auch irgendwann das Gefühl hat, wo bin ich hier noch Mensch, der über seinen Raum autonom verfügt?
Also ich glaube, ganz genau in diesem Punkt wird dann Kunst und Kultur auch wichtig, weil genau da kann nämlich experimentiert werden, über diese Fragen verhandelt werden. Und am Anfang der Sendung wurde viel von positiven, des Narrativen gesprochen. Mhm. Natürlich ist es wichtig, dass eine Gesellschaft eine Vision hat, dass Visionen entwickelt werden. Aber ich denke, genauso wichtig für nachhaltige Visionen, die dann Realität werden, ist auch die kritische Begleitung dieser Diskurse. Und wir müssen halt schauen, in diesem Fall, wie Sie jetzt sagen, mit der künstlichen Intelligenz, dass wir nicht ganz schnell zu Alexa kommen und dann gar nicht wissen, was passiert noch mit uns.
Ich finde auch, also gerade wenn wir über die Route wird neu berechnet reden, dann müssen wir uns fragen, war die Route vorher so viel besser? Also ich meine, wir haben immer noch die Konfrontation auf Instagram, dass zum Beispiel vor allem Frauen blockiert werden. Und dass es auch Sexismen gibt, also dass zum Beispiel künstliche Intelligenz, der Twitter-Account von Microsoft, sich innerhalb von wenigen Tagen zu so einem komischen Nazi-Bot entwickelt, ist doch kein Zufall. Also es sind doch alles Sachen, die wir auch, Technik sozusagen, finde ich, konfrontiert uns eigentlich auch mit der Gesellschaft, die wir auch gerade, also eigentlich mit den Problemen, die wir auch haben.
Live aus Weimar vom Kultursymposium im E-Werk. Spotify ist vielleicht auch so einer dieser Kandidaten. Wir haben gerade über Kontrollverlust gesprochen, auch in dieser digitalen Welt und das Unwohlsein, das sich damit verbindet. Das Praktische, wir können ja gerade mal bei so einem Beispiel wie Spotify bleiben, ein Musikanbieter, der ja ganz wunderbar irgendwann herausfindet, was für einen Musikgeschmack wir offenbar haben und uns immer neu füttert. Wunderbarer Service, aber natürlich auch wieder ein Ort, an dem wir ganz viel Informationen abgeben, abliefern, die natürlich auch weiter genutzt werden.
Ich glaube, das wird doch ziemlich langweilig, wenn wir immer nur das wieder gespiegelt bekommen, was wir erwarten. Das Leben, und das macht ja irgendwie auch Menschen irgendwie aus, dass sie unberechenbar sind und uns immer wieder überraschen mit neuen Themen, mit neuen Fragestellungen. Wenn Algorithmen jeweils immer genau das liefern, was wir erwarten, dann wird so ein Algorithmus nicht lange Bestand haben.
Also bessere Algorithmen, wäre die Lösung?
Wäre die Lösung, aber ist auch die Frage, wie man die macht und was vor allem die Voraussetzungen sind, wie man die programmiert. Also ich glaube, das sind ganz wichtige Dinge, die wir besprechen müssen. Welche Normen sozusagen programmieren wir? Und ich finde, dazu sind einfach zu wenige Debatten gerade werden dazu geführt. Ich meine, das ist auch witzig, den Unterschied zu merken von künstlicher Intelligenz in der Zukunft, die wir uns erzählen, und gleichzeitig den eigentlich dummen Algorithmen, die uns tagtäglich begegnen. Also wenn wir einen Kühlschrank suchen und den dann gefunden haben, begleitet der uns aber auf unserem Browser eigentlich immer noch weitere 2 Wochen.
Ja, genau. Man hat ihn gekauft und kriegt trotzdem immer noch welche angeboten. Da denke ich auch manchmal, das könnte auch klüger sein, das System. Aber die Frage ist ja auch, die Sie ansprechen, welche Regeln finden wir und wer findet sie und wo legen wir die fest? Also durch welche Instanzen? Der große Wunsch in einem demokratischen System wäre, dass das in irgendeiner Form die Allgemeinheit ist.
Die Allgemeinheit, ja, natürlich. Aber ja, bis jetzt sozusagen führen wir eigentlich auch, also oder haben wir zumindest das Gefühl, dass wir Facebook als öffentlichen Marktplatz wahrnehmen. Dabei ist es eigentlich ein Firmengebiet und ein privatisiertes. Es gibt viele, also gerade bei Instagram haben wir diesen Fall zum Beispiel, dass viele Künstlerkarrieren zum Teil auch scheitern, weil einfach Instagram randomly dann entscheidet oder teilweise explizit entscheidet, deren Account zu löschen. Mhm.
Wir müssen die Diskussion öffnen zum Thema digitale Ethik, ne? Und das ist eine Frage, die man nicht mit entweder oder schlecht oder gut beantworten kann, sondern sie muss im gesellschaftlichen Konsens diskutiert werden. Und wenn dieser Konsens einfach sagt, ja, das können wir irgendwie machen, dann sollten wir es irgendwie tun. Und wenn nicht, dann müssen wir diesen Diskurs lauter führen und uns dafür einsetzen, dass es zu diesem Konsens kommt.
Also, Herr Rüschens, genau. Also ich denke, dass es über die Frage der digitalen Ethik und der Diskussion um die digitale Ethik hinausgeht, weil wie Frau Effinger gerade schon sehr schön gesagt hat, ist genau die Frage, wer sammelt eigentlich die Daten, was macht er mit den Daten und wie mächtig wird auch die Position innerhalb der Gesellschaft, innerhalb der Öffentlichkeit von jemandem, der über so große Datenmengen verfügt.
Wir möchten ja beispielsweise auch nicht, dass Volkswagen dann die vielen mobilen Daten, die beim autonomen Fahren anfallen, möglicherweise auch noch gewinnbringend weiterverkauft. Möglicherweise möchten Sie das gerne, ne? Oder für Ihre Kolleginnen und Kollegen, die Geld damit machen müssen.
Also wir sammeln irgendwie Daten, um sie vor allen Dingen erstmal der Gesellschaft zur Verfügung zu stellen, weil wenn wir vor allen Dingen die Daten haben von einer Gruppe von Leuten, beispielsweise eines Schwarms, dann kann man eigentlich vorausberechnen, wie diese Gruppe sich verhalten wird und wie man kann dadurch irgendwie eine bessere Verkehrsflussabschätzung wie machen. Diese Daten gehören allerdings dem Kunden auch in Zukunft und nicht eigentlich irgendeinem Unternehmen. Also es ist sicherlich wichtig, dass jeder Kunde irgendwie weiß, zu jedem Zeitpunkt, was mit seinen Daten passiert.
Ja, ich stimme dem auch zu, dass wir das wissen sollten, aber es wird auch noch wichtiger, dass wir eigentlich wissen, wie wir dazu Zugang haben. Also ich meine, in vielen Online-Plattformen geben wir Daten ab, es wird sozusagen uns zur Verfügung gestellt, aber wir wissen eigentlich gar nicht, wie wir sie lesen können, noch wie wir da hinkommen. Und ich glaube, das sind auch ganz wichtige Sachen, die wir uns eigentlich gegenseitig beibringen müssen.
Symposium im E-Werk. Marty McFly habe ich gerade gesagt, der Mann, der in die Zukunft reiste, zurück in die Zukunft in den 80er Jahren. Erinnern Sie sich, wie die dann auch in der Zukunft unterwegs waren? In den 80er Jahren war er immer auf dem Skateboard. In der Zukunft, die irgendwie im Jahr 2015 verortet war, waren sie auf Hoverboards, weil man halt in den 80er Jahren dachte, naja, wie wird das in der Zukunft sein? Die Leute sind natürlich weiterhin auf Skateboards unterwegs, aber ohne Rollen. Dass da irgendwie ein iPhone kommen könnte, hatte sich keiner so richtig ausmalen können. Fahrtabhängigkeit nennt man das, glaube ich. Wolfgang Müller-Pietralla, Sie sind schon länger Zukunftsforscher bei Volkswagen. Was war Ihr größter Irrtum?
Wow, gute Frage.
Ich gebe Ihnen einen Moment nachzudenken. Ich habe mal als Student in einem Journalistenbüro gearbeitet. Es war im Jahr 2000, als mich die etwas älteren Kollegen fragten, ob denn jeder Rechner in dem Büro Internetanschluss bräuchte. Und ich sagte, nein, auf keinen Fall. Ein, zwei reichen. Und dann kann man hingehen. Ich schäme mich immer noch für diese Aussage. Aber also, ist Ihnen was eingefallen?
Und ich habe irgendwie gedacht, dass wir beim Thema Klimawandel vielleicht ein bisschen früher auf den richtigen Pfad kommen. Aber da sind wir jetzt gut unterwegs. Da hatte ich deutlich mit 10 Jahren in die Zukunft gerechnet.
Zukunft ist ein großes Thema hier beim Symposium des Goethe-Institutes in Weimar. Wolfgang Müller-Pietralla, Zukunftsforscher bei Volkswagen, war heute hier. Herzlichen Dank, dass Sie da waren. Danke auch an Lotte Merit Effinger, Künstlerin, und an Arndt Rösgen vom Goethe-Institut in Seoul.